SWR Kultur. Glauben.
Je crois que là, je suis d'accord avec vous. Le problème est plus qu'important, il est tragique. Mais non seulement pour les Juifs.
Das Problem ist nicht nur, wie die Juden nach all dem Leiden überleben und sich in der Welt zurechtfinden, sondern wie der Mensch im Allgemeinen, nach all dem, was er angerichtet hat, nach allem Grausamen in der Welt weiterlebt und sich da zurechtfindet.
Peut-il vivre dans ce monde et ne pas perdre la raison?
So wie Hiob in der Bibel, der auch anfängt, gegen Gott zu klagen, weil ihm Unrecht widerfährt, so hat Elie Wiesel, der oft auch bezeichnet wird als der Hiob von Auschwitz, dann sich gegen Gott gewendet mit heftigen Klagen und Anklagen.
Ich war davon überzeugt, dass dieser Hass zwischen den Nationen und unter den Menschen nach Auschwitz ein Ende finden würde. Es war nicht so. Die Opfer starben und die Hasser sind immer noch da. Neue Hasser.
Erinnern unter Druck. Das Vermächtnis des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel von Wolf-Dieter Vogel.
Dear Elie Wiesel, we have been told.
Oslo am 10. Dezember 1986. 41 Jahre nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Buchenwald erhält der Holocaust-Überlebende Elie Wiesel den Friedensnobelpreis. Er sei ein Botschafter für die Menschenwürde, den Frieden und die Versöhnung, erklären die Preisverleiher und würdigen seinen unermüdlichen Einsatz in aktuellen Konflikten und seinen Kampf gegen die Gleichgültigkeit. Das Osloer Komitee sieht in ihm einen Mann, der aus der Erfahrung der völligen Erniedrigung heraus zu einem der wichtigsten intellektuellen Führer für eine bessere Welt geworden ist. Auch Wiesel betont bei der Verleihung des Preises, dass das Trauma der jüdischen Geschichte für ihn immer eine zentrale Rolle spiele.
Wherever men or women are persecuted.
Wo immer Männer oder Frauen wegen ihrer Ethnie, Religion oder politischen Ansicht verfolgt werden, muss das zum Zentrum des Universums werden. Aber da ich als Jude tief in das Gedächtnis und die Tradition meines Volkes verwurzelt bin, gilt mein erster Blick jüdischen Ängsten, jüdischen Belangen und jüdischen Krisen. Ich gehöre einer traumatisierten Generation an, die erlebt hat, wie unser Volk verlassen und der Einsamkeit überlassen wurde. Es wäre unnatürlich, wenn ich jüdische Prioritäten nicht zu meinen machen würde.
It would be unnatural for me not to make Jewish priorities my own.
Auf dieser Grundlage wendet er seinen Blick auf die vielen weiteren Menschenrechtsverbrechen, mit denen sich der Schriftsteller, Professor, Politikberater und Menschenrechtsaktivist in seinem Leben beschäftigt hat. Wiesel-Experte Reinhold Boschki.
Er versucht, diese Erinnerung eben nicht im Negativen stehen zu lassen, obwohl es sehr viel Negatives gibt. Man kann aus 6 Millionen ermordeten Menschen nichts Positives machen. Aber die Verantwortung für heute, die ist eben unwahrscheinlich groß, wenn man sich erinnert. Und diese Verantwortung, die hat Elie Wiesel, und das hat mich eben so fasziniert an seinem Werk, immer wieder für heute eingeklagt, für die Menschenwürde, gegen Antisemitismus einzutreten.
Kaum jemand verfolgt das Leben und Werk Wiesels so genau wie Boschki. Der Theologe hat selbst bei ihm studiert und bis zu seinem Tod engen Kontakt zu ihm gehalten. Heute leitet der Religionspädagoge die Forschungsstelle Elie Wiesel an der Universität Tübingen. Dass sich Wiesel in aktuelle Konflikte einmischt, hat Boschki schon während seiner Studienzeit fasziniert.
Er war in Südafrika, hat gegen Apartheid protestiert, da war Nelson Mandela noch auf der Gefangeneninsel, bis sie ihn rausgeschmissen haben aus Südafrika. Er war in Südamerika und hat gegen die Ausrottung der Miskito-Indianer protestiert in den Anden, weil man dort irgendwelche Plantagen bauen wollte.
Als Elie Wiesel am 2. Juli 2016 im Alter von 87 Jahren in New York stirbt, hinterlässt er viele Romane, Dramen und Essays, die sich mit dem Holocaust und dem Leben, besser dem Überleben nach der Shoah beschäftigen. Nach seiner Gefangenschaft unter den Nazis studiert er an der Sorbonne in Paris und arbeitet dort als Journalist. Später zieht er nach New York. Ab 1976 lehrt er Literatur an der Universität von Boston. 1978 ernennt ihn US-Präsident Jimmy Carter zum Vorsitzenden der Washingtoner Holocaust-Kommission. Doch am Anfang seines Schaffens steht jener 11. April 1945, an dem er mit 20.000 weiteren Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit wird.
Permit me to tell you what you would have seen and heard had you been with me on Thursday.
Wenn Sie nicht hören wollen, was die Deutschen angerichtet haben, dann schalten Sie Ihr Radio jetzt ab. Es wird nicht angenehm. Das berichtet der Korrespondent Edward Morrow kurz nach der Befreiung von Buchenwald im US-Sender CBS. Er spricht über seine Begegnungen mit Überlebenden, über Berge ausgemergelter toter Körper, über Öfen zur Vernichtung von Menschen. Dann zitiert der Reporter einen Überlebenden. Wenn Sie darüber schreiben wollen, müssen Sie mindestens 2 Jahre hier gewesen sein. Und dann wollen Sie nicht mehr schreiben.
Nie werde ich den Rauch vergessen. Nie werde ich die kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper vor meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzehrten.
Elie Wiesel braucht lange, bis er seine Erfahrungen niederschreibt. 13 Jahre nach seiner Befreiung veröffentlicht er diese Sätze in seinem autobiografischen Buch »Die Nacht«. Dabei steht die Nacht symbolisch für alles, was er erlebt hat. Für die absolute Finsternis, für grenzenlose Unmenschlichkeit, ein nie dagewesenes Verbrechen von Menschen an Menschen und eine große Ferne zu Gott, der dem gläubigen Juden so viel bedeutet.
Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen.
Die Nacht gilt als eines der einflussreichsten Zeugnisse der Shoah. Der Text erscheint zunächst 1955 in jiddischer Sprache unter dem Titel »Und die Welt hat geschwiegen« und 1958 gekürzt auf Französisch als »La Nuit«. Wiesels Nacht beginnt im Frühjahr 1944, als der 15-Jährige aus dem siebenbürgischen Sziget in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wird, zusammen mit seiner Familie und vielen weiteren Jüdinnen und Juden. Gleich nach der Ankunft trennen SS-Offiziere die Jungen und Männer von den Mädchen und Frauen. Es ist das letzte Mal, dass der junge Eliezer seine Mutter Sarah und seine jüngste Schwester Zipporah sieht. Sie werden sofort in der Gaskammer ermordet. Wiesel hält den Moment später in der literarischen Erzählung Mutter und Tochter fest.
Ich möchte wissen, wohin wir gehen. Du weißt es, nicht wahr? Wohin gehen wir? An das Ende der Welt, meine kleine Tochter. Wir gehen an das Ende der Welt. Ist das weit? Nein, eigentlich nicht. Ich bin nämlich müde. Sag, ist es schlecht, müde zu sein? Alle sind müde, meine kleine Tochter. Auch Gott? Das weiß ich nicht. Du wirst ihn selbst fragen.
Wer ins Zuchthaus kommt und wer in die Gaskammer, darüber entscheidet in Auschwitz der Lagerarzt Josef Mengele. Elli und sein Vater Schlomo überleben. Für sie beginnt eine lange Zeit der Zwangsarbeit, des Hungers und der völligen Entmenschlichung, auch unter den Gefangenen. Der Todesmarsch vom polnischen Auschwitz ins Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar raubt Vater Schlomo im eiskalten Winter die letzten Kräfte. Er stirbt kurz bevor US-Soldaten und das Widerstandskomitee der Insassen die Überlebenden befreien.
Mr. President, Chancellor Merkel, ladies and gentlemen, as I came here today.
Rückkehr nach Buchenwald. Im Juni 2009 besucht Wiesel zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama und Kanzlerin Angela Merkel das ehemalige Lager. Der Ort, an dem sein Vater gestorben ist, dessen Grab sich jedoch irgendwo im Himmel befinde, sagt er, und berichtet, wie er ihn im Moment seines Todes alleine lassen musste. Dann fordert er die Staatsoberhäupter auf, sich für die Lehren aus dem Nationalsozialismus einzusetzen.
When I was liberated in 1945, April 11, by the American Army.
Als ich im April 1945 von der amerikanischen Armee befreit wurde, waren wir irgendwie alle davon überzeugt, dass zumindest eine Lektion gelernt wurde. Niemals wird es mehr Krieg geben. Hass ist keine Option. Rassismus ist dumm. Und der Wille, die Gedanken, Territorien oder Sehnsüchte der Menschen zu erobern, ist sinnlos. Doch die Welt hat nicht gelernt.
Haben die Deutschen gelernt? Den später geborenen Deutschen wirft Wiesel keine Kollektivschuld vor. Zugleich ließ er keine Relativierung der Nazi-Verbrechen zu. Am 27. Januar 2000, dem Holocaust-Gedenktag, sagt er der Regierung und den Abgeordneten im Bundestag:
No nation, no ideology, no system.
Keine Nation, keine Ideologie, kein System hat je in so kurzer Zeit ein solches Ausmaß an Brutalität, Leid und Demütigung über ein Volk gebracht, wie das ihrige über das meine.
In such a short period.
Natürlich habe es auch Deutsche gegeben, die nicht mitgemacht hätten, sagt er und fügt an, einige wenige.
And to us, the victims, it was everything for German. The Zyklongas were German. Those who built the crematoriums were German. Those who built the gas chambers were German. The orders given were German.
Wenn man die Opfer fragt, war alles deutsch. Das Zyklongas war deutsch. Die, die Krematorien bauten, waren deutsch. Die, die Gaskammern bauten, waren deutsch. Die Befehle wurden auf Deutsch gegeben. Paul Celan sagt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Celan hat Selbstmord verübt, weil er gespürt haben dürfte, dass sein Ausspruch, diese wesentliche Wahrheit seiner oder unserer Erfahrung immer noch nicht mitzuteilen vermochte. Bis zum Ende der Zeiten wird Auschwitz Teil ihrer Geschichte sein, so wie es Teil der meinigen sein wird.
Wiesel steht es fern, den Holocaust mit anderen Genoziden gleichzusetzen. Aber er schließt auch nicht aus, dass sich solche Verbrechen wiederholen könnten.
Ich denke, Menschen sind dazu fähig, die schlimmsten möglichen Dinge zu tun. Sie haben gezeigt und werden vielleicht wieder zeigen, dass es menschlich ist, unmenschlich zu sein.
Das sagt er 2004 im Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden und renommierten Mikrobiologen George Klein. Obwohl er die Verantwortlichen für die Nazi-Verbrechen nie aus dem Blick verloren hat, beschäftigt ihn eine Frage, die über die konkreten Täter hinausgeht. Wiesel-Experte Boschki:
Auschwitz war für ihn nie ein Geschehen, das von außen metaphysisch oder von irgendwelchen fremden Mächten gesteuert gewesen wäre, sondern es waren Menschen. Die Täter waren Menschen wie du und ich. So ein bisschen wie Hannah Arendt es ja auch sagt. Es war nicht irgendein besonderer, eine Verkörperung des Bösen, sondern es war der Mensch, der das angerichtet hat, der einzelne Verantwortliche.
Wie leben nach Auschwitz? Diese Frage steht für Wiesel immer im Vordergrund. Anfang der 1960er Jahre erklärt er im Süddeutschen Rundfunk:
Je crois que là, je suis d'accord avec vous. Le problème.
Das Problem ist nicht nur, wie die Juden nach all dem Leiden überleben und sich in der Welt zurechtfinden, sondern wie der Mensch im Allgemeinen nach all dem, was er angerichtet hat, nach Auschwitz und Hiroshima, nach allem Grausamen, in der Welt weiterlebt und sich da zurechtfindet.
Peut-il vivre dans ce monde et ne pas perdre la raison?
Viele Menschen, die Auschwitz, Sobibor oder Majdanek überlebt haben, wählen den Weg des Schweigens. Grundfesten des Lebens brechen zusammen. Für den gläubigen Juden Wiesel stellt sich eine zentrale Frage. Kann er noch auf Gott vertrauen?
Warum? Warum soll ich ihn preisen? Jede Faser meines Wesens sträubte sich dagegen. Nur weil er Tausende seiner Kinder in Gräben verbrennen ließ? Nur weil er 6 Gaskammern Tag und Nacht, Sabbat und Festtag arbeiten ließ? Nur weil er in seiner Allmacht Auschwitz, Birkenau, Buna und so viele andere Todesfabriken geschaffen hatte?
In Auschwitz zweifelt der junge Wiesel mit jedem Tag mehr an der unbedingten Gerechtigkeit Gottes, wie er schreibt. Theologe Boschki:
Sein Glaube ist natürlich zerbrochen. Er hat ganz jüdisch seine Biografie erlebt, ist als Jude aufgewachsen, hatte seine Bar Mitzwa, seine jugendliche Einführung in den Glauben, hat seine jüdischen Schulen durchlebt und war, später sagt er, sehr naiv in seinem Glauben, nämlich Gott ist gut und wenn man auch gut ist und gut lebt und nach der Tora lebt, dann geht es einem gut. Und das ist natürlich erschüttert worden in den schrecklichen Zeiten der Deportation und der Vernichtungslager.
Diesen Widerspruch konnte er nie auflösen. Er wird zum Ankläger, wie Boschki erklärt.
So wie Hiob in der Bibel, der auch anfängt, gegen Gott zu klagen, weil ihm Unrecht widerfährt. So hat Elie Wiesel, der oft auch bezeichnet wird als der Hiob von Auschwitz, dann sich gegen Gott gewendet mit heftigen Klagen und Anklagen, so dass er ihn nicht geschont hat und hat gesagt, das hält dieser Gott aus, denn in der jüdischen Tradition können wir eben gegen Gott klagen.
Buchenwald 2026. 81 Jahre nach der Befreiung gedenken zahlreiche Menschen auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers an jene, die dort ihr Leben ließen. Oppositionelle, Roma und Sinti, Kriegsgefangene, Zeugen Jehovas, Behinderte, Jüdinnen und Juden, Homosexuelle. Am jüdischen Mahnmal einer großen Fläche abgesenkter Steine betet ein Rabbi für die Opfer. Ein anderer spricht von Elie Wiesel, der sich unweit im sogenannten kleinen Lager in der Baracke 56 befindet, als die US-Soldaten kommen. Doch längst geht es in der Erinnerungsarbeit um mehr als die Vergangenheit. Hier auf dem nahe dem thüringischen Weimar gelegenen Ettersberg widmen sich die Rednerinnen und Redner dem Erstarken rechtsextremer und antisemitischer Kräfte. So auch Lena Sarah Karlebach, die Enkelin des Holocaust-Überlebenden Emil Karlebach.
Wir sehen stark zunehmenden Antisemitismus. Er verschwindet nicht, er verwandelt sich, er passt sich an, spricht neue Sprachen, aber er erfüllt immer die gleiche Funktion. Der Welt einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen bieten, indem man einen Schuldigen benennt.
Dem entgegenzutreten ist heute ein Schwerpunkt der Arbeit in Buchenwald, ausgehend von den Erfahrungen des Nationalsozialismus, ganz im Sinne Elie Wiesels. Gedenkstättenleiter Jens Christian Wagner:
Zunächst mal setzen wir uns in der Bildungsarbeit natürlich mit der Geschichte auseinander und arbeiten ganz, ganz sauber, wissenschaftlich fundiert, quellenbasiert heraus, wie die nationalsozialistische Gesellschaft als eine radikal rassistisch und antisemitisch formierte Gesellschaft funktioniert hat, mit den beiden Säulen, auf denen die NS-Gesellschaft stand.
Auf der einen Seite seien das die Integrationsangebote in die von den Nazis so bezeichnete Volksgemeinschaft, erläutert Wagner. Auf der anderen Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung aller, die nicht dazugehörten.
Dann kommt der zweite Schritt, nämlich zu fragen, wie es heute mit den ideologischen, den habituellen, den strukturellen Bedingungen aussieht, die möglicherweise Kontinuitäten zeigen. Zum Beispiel Kontinuitäten beim Blick auf Minderheiten, die kriminalisiert werden. Und das ist der zentrale Transfer sozusagen, der im historischen Lernen stattfinden muss, der dann auch dazu führt, dass wir Vergangenheit nicht als etwas Abgeschlossenes wahrnehmen.
Die aktuelle Entwicklung bestätigt das. Rund 40% würden Umfragen zufolge in Thüringen die AfD wählen und damit eine Partei, deren Landeschef Björn Höcke sich offen mit Neonazis solidarisiert. Eine Partei, die in Teilen die Verbrechen des Nationalsozialismus kleinredet. Die Gedenkstätte ist ständigen Angriffen von AfD-Politikern ausgesetzt. Mit Blick auf die Erinnerungsarbeit sprechen sie von einem Schuldkult. Elie Wiesel widmet sein Leben dem Kampf gegen Geschichtsrevisionismus und der Verharmlosung des Holocaust.
If anyone had told us in 1945 that there are certain battles we'll have to fight again,
Wenn uns jemand 1945 gesagt hätte, dass wir einige Schlachten noch einmal austragen müssen, hätten wir das nicht geglaubt. Rassismus, Antisemitismus, das Aushungern von Kindern, wer hätte das geglaubt? Zumindest war ich damals naiv davon überzeugt, dass etwas in der Geschichte passiert ist, das nicht noch einmal geschehen könne. Ich war davon überzeugt, dass dieser Hass zwischen den Nationen und unter den Menschen nach Auschwitz ein Ende finden würde. Es war nicht so. Die Opfer starben und die Hasser sind immer noch da. Neue Hasser.
But the haters are still here. New ones.
Wiesel beschäftigen nicht nur die rechtsextremistischen Auswüchse. Wie viele Überlebende des Holocaust lässt er nie Zweifel an der großen Bedeutung Israels, ohne dabei an Kritik an den Regierungen des jüdischen Staates zu sparen. Nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 beobachtet er im Umgang mit Israel eine gefährliche Entwicklung.
Es gibt heute eine Koalition des Antisemitismus von Links- und Rechtsextremen, in der Mitte verbunden durch einen großen Anteil islamischer Kräfte. Darüber bin ich besorgt.
Über 20 Jahre nach dieser Äußerung Wiesels könnte seine Aussage aktueller nicht sein. Seit dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas vom 7. Oktober 2023 und der brutalen Reaktion der israelischen Regierung stellen islamistische und einige linke Organisationen offen das Existenzrecht des jüdischen Staates in Frage. Für Elie Wiesel spielt Israel schon eine Rolle, als es den Staat noch gar nicht gibt. Kurz bevor die Nazis in seine rumänische Heimatstadt Sighet einmarschieren.
Zu jener Zeit war es noch möglich, eine Auswanderungserlaubnis nach Palästina zu erwirken. Ich hatte meinen Vater gebeten, alles zu verkaufen, aufzulösen und abzureisen. »Ich bin zu alt, mein Sohn«, erwiderte er. »Zu alt, um ein neues Leben zu beginnen. Zu alt, um in einem fernen Land neu anzufangen.«
Wiesel steht immer zu dem jüdischen Staat. Etwa im Sechstagekrieg 1967 und im Yom Kippur-Krieg 1973. Wiesel-Experte Boschki.
Er hat gesagt, wir brauchen einen sicheren Hafen. So hieß es damals in der Nachkriegszeit. Juden brauchen und Jüdinnen einen sicheren Hafen. Wenn sie irgendwo verfolgt werden auf der Welt, können sie in dieses Land. Und deshalb hat er das Existenzrecht Israel natürlich immer verteidigt, hatte immer gute Beziehungen zu Israel, war aber immer eher im linken Spektrum, war gut befreundet mit Rabin, der die Öffnung wollte, der ein Abkommen wollte mit den Palästinensern und hat sich gegen die Militärpolitik und die militärischen Aktionen Israels immer wieder gewandt.
Nach der Ermordung Yitzhak Rabins durch einen rechtsextremen Juden setzen sich auf beiden Seiten des palästinensisch-israelischen Konflikts radikale Kräfte durch. Wiesel hofft dennoch immer auf eine Versöhnung, unterstützt die Anliegen der Palästinenser und verurteilt zugleich unmissverständlich terroristische Aktionen palästinensischer Gruppen. Trotzdem bleibt er zuversichtlich.
If Israel could make peace,
wenn Israel mit Deutschland Frieden schließen konnte, und was für einen erstaunlich exemplarischen Frieden, wer wagt es da zu behaupten, dass eine Versöhnung mit den Palästinensern unwahrscheinlich oder unmöglich sei?
Diese Hoffnung sucht man in der aktuellen Debatte um Antisemitismus, Israel und die deutsche Geschichte vergeblich. Das hat auch Konsequenzen für die Gedenkstätte Buchenwald. Israels Botschafter Ron Prosor warf Gedenkstättenleiter Wagner vor, Geschichtspolitik auf dem Rücken der Opfer zu betreiben, weil er einen regierungskritischen Philosophen einladen wollte. Nicht wenige pro-palästinensische Aktivisten setzen indes das Vorgehen der israelischen Armee IDF in Gaza mit dem Nationalsozialismus gleich. Wagner hält Kritik am Vorgehen der IDF oder die Angriffe von Siedlern im Westjordanland auf Palästinenser für legitim und notwendig. Zugleich betont er,
es wird dann problematisch, wenn, und da spielt der Konflikt in Nahost die zentrale Rolle, wenn Jüdinnen und Juden, beziehungsweise wenn dem israelischen Staat als gewissermaßen dem Nachfolgestaat derer, die Opfer des Holocaust geworden sind, unterstellt wird, gewissermaßen in der Tradition des Kolonialismus faschistische Verbrechen umzusetzen. Da findet dann eine Form von Gleichsetzung oder sogar Täter-Opfer-Umkehr statt, die wir zurückweisen müssen.
Elie Wiesel liegen jegliche Versuche fern, den Holocaust durch andere Menschenrechtsverbrechen zu relativieren. Scharf kritisiert er auch linke jüdische Zeitgenossen, die die Gründung des Staates Israel als Akt des Kolonialismus gegenüber der arabischen Bevölkerung bezeichnen. Für Wiesel ist Israel Zufluchtsort und Hoffnungsträger. Und dennoch will er viel mehr.
Ich weigere mich zu glauben, dass Israel die Antwort auf Auschwitz ist. Die Antwort auf Auschwitz muss sein, eine Lösung nicht nur für das jüdische Volk, sondern Erlösung für die ganze Welt. Die einzige Antwort ist, daraus zu lernen. Es gibt keine andere Antwort. Wenn mir irgendjemand eine Antwort darauf gibt, dann ist es die falsche Antwort.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Wolf-Dieter Vogel, Erinnern unter Druck, das Vermächtnis des Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel. Redaktion Susanne Babila.